Tja, genau das ist die Frage heute Morgen. Wer bin ich? Also das heißt nicht, was bin ich, Ralf, ne, sondern wer bin ich? Bei was bin ich, da würde mancher noch von den Eltern an Robert Lemke denken. Erinnert ihr euch noch daran? Heiteres Berufe-Raten. Welches Schweinerl möchten Sie denn, ne? Und dann kam die Sache mit der Handbewegung. Meine wäre wahrscheinlich so, ein Pinselstrich. Nee, es geht um die Frage, wer bin ich? Und ich möchte zu diesem Thema einen Text vorlesen aus dem Alten Testament, und zwar aus dem ersten Buch Chronik, Chronikkapitel, 1. Chronik 17, die Verse 16 und 17. Und da ist die Rede von einer wichtigen Persönlichkeit des Alten Testamentes, da ist die Rede von König David. Und es heißt folgendermaßen: Da kam der König David, setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach: Wer bin ich, Herr Gott? Und was ist mein Haus, dass du mich hierher gebracht hast? Aber das war dir noch zu wenig, Gott, und du hast über das Haus deines Knechtes auch von ferner Zukunft geredet. Du hast mich ausersehen inmitten des Menschengeschlechts und hast mich hoch erhöht, Herr Gott. Bis dahin Gottes Wort. Wer bin ich? Wer hat sich diese Frage nicht schon einmal selbst gestellt? Es gab eine Zeit in Deutschland, wo viele junge Leute nach Indien gegangen sind und nach Pakistan und nach Nepal, um sich selbst zu finden. Eine Bekannte von mir, eine Lehrerin aus Ungarn, in deren Klasse ich öfters Vorträge gehalten habe, war seinerzeit nach Indien gegangen, um sich selbst zu finden. Kam wieder zurück mit einem Kind, mit einer schönen braunen Hautfarbe. Aber wenn ich mit ihr rede, stelle ich fest, sie ist immer noch eine Suchende. Wer bin ich? Manchmal ist es auch wirklich schwierig, herauszufinden, wer wir wirklich sind. Oft sind wir so zerrissen, wie das in diesem Gedicht von Bonhoeffer zum Ausdruck kam. Hin und her gerissen. Dietrich Bonhoeffer fragte sich das im Juni 1944. Und als er dieses Gedicht schrieb, saß er in einer Gefängniszelle in Berlin-Tegel. Wer bin ich? Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Scheinbar gehört genau diese Zerrissenheit zum Leben, so wie das Atemholen. Können wir dennoch herausfinden, wer wir sind? Wollen wir uns mal ein wenig mit der Persönlichkeit dieses Königs David beschäftigen heute Morgen? Wollen wir ihn doch einmal ganz direkt fragen: David, wer bist du? Wer bist du? Im ersten Teil von Vers 16, den ich uns eben gelesen habe, da heißt es: Da kam der König David, setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach: Wer bin ich, Herr Gott? Nun, die Antwort auf diese Frage scheint eigentlich für Bibelleser vollkommen auf der Hand zu liegen. Dann könnte man das folgendermaßen zusammenfassen. Man könnte sagen, er war ungewöhnlich gut aussehend. Also wie ich, ne? Toll, wenn das jemand von sich sagen kann, ne? Ungewöhnlich gut aussehend. Also er muss ein strammer Kerl gewesen sein, dieser David. David, wer bist du? Er war der Sohn eines reichen Viehbesitzers. Ich nicht. Er war der Bezwinger von Bären und Löwen, und wir kennen diese Geschichte, wo er einen unglaublich kräftigen und starken und großen Mann besiegt hat mit einer Schleuder und einem Bachkiesel. Ein Held. Dieser König David, der war der populärste Singer-Songwriter seiner Zeit. So populär, dass wir seine Lieder immer noch kenne, bis zum heutigen Tag. Und selbst Menschen, die mit geistlichen Dingen nicht so viel am Hut haben, kennen diesen Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Dieser David war der Autor dieses alten Liedes. Deswegen sage ich, der populärste Singer-Songwriter seiner Zeit. Er war ein Nationalheld, wenn es um den Kampf gegen die Philister ging. Eine große Herausforderung der damaligen Zeit. Wer bist du, David? Zusammenfassend könnte man sagen, schlicht und einfach der King. Aber da gibt es auch diesen anderen David. Dieser David, der von Samuel sehr differenziert geschildert wird. Und dieses Bild, das uns da aufgezeigt wird, das zeigt die Schattenseiten im Leben dieses Helden. Sie zeigen sein Zögern. Manchmal fiel es ihm schwer, eine Entscheidung zu treffen. Und gerade seine Lieder, die sprechen auch sehr häufig von seinen Zweifeln. Und gerade wenn es um geistliche Dinge geht, da gibt es doch Zweifel. Samuel schildert seinen Jähzorn und seine ungezügelte Leidenschaft. Vor allen Dingen, wenn es um Frauen ging. Und letztlich auch seine schwere Schuld. Wer bin ich? Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Im Winter 1772 saß der Pfarrer von Olney in England an seinem Schreibtisch. Und er bereitete seine Predigt für den Neujahrstag 1773 vor. Und dieser Pfarrer saß vor der aufgeschlossenen Bibel, genau vor diesem Text, den ich uns eben gelesen habe. Wer bin ich? Und während er über diese Frage nachdachte, wer bin ich, da lief sein ganzes Leben wie ein Film vor ihm ab. Ich glaube, wir kennen auch solche Situationen, wo wir Stationen unseres Lebens vor unserem geistigen Auge sehen. Aber dieser Pfarrer, von dem ich euch erzähle heute Morgen, sah sich selbst und er sah sich als einen verruchten Seemann. Und er sah sich als einen brutalen Sklavenhändler. Und schließlich sah er sich selbst als geretteten Sünder. Und während der Film seines Lebens vor ihm ablief, wo er sah, wie er jede Schlechtigkeit, jeden Dreck, jeden Mist, den man sich vorstellen kann, mitgemacht hatte, wie er schuldig geworden war. Als er sah, wie er wiederholt vom Kapitän seines Schiffes ausgepeitscht wurde, wegen irgendwelchen Verfehlungen. Als er sah, wie er andere Menschen hineingerissen hat in den Strudel der Sünde und der Schuld. Als er sah, wie er mit den schwarzen Sklaven, die er dann später selbst als Kapitän von England, von Afrika holte, nach England und in die Vereinigten Staaten brachte. Und er sah das, wie er am Ende seiner Kräfte da lag, nächtigte in einer Hundehütte und froh war, wenn er den Hunden ihr Fressen wegnehmen konnte. Und wie er schließlich in einem ganz gewaltigen Sturm an Bord eines Segelschiffs zu Gott schrie und sagte: Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann brauche ich dich jetzt. Dann brauche ich die Rettung. Und er sah, wie er die Rettung erlebte. Und überwältigt von der Gnade Gottes saß er dort an seinem Schreibtisch in Olney. Und John Newton, sein Name, schrieb passend zur Predigt das weltweit wohl bekannteste Kirchenlied aller Zeiten. Amazing Grace, how sweet that sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ich glaube, die beste deutsche Übersetzung dieses Liedes stammt von Anton Schulde. O Gnade Gottes, wunderbar hast du gerettet mich. Ich war verloren, ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. David, wer bist du? Und die zweite Frage, die wir stellen wollen, ist: David, was bringst du mit? Was haftet dir an? Im zweiten Teil von Vers 16 sagt er: Und was ist mein Haus, dass du, Gott, mich hierher gebracht hast? Ich bin ja nun mal Siegerländer. Und der Siegerländer kann ja nicht raus aus seiner Haut. Bei uns im Dorf wurde selten gefragt: Wer bist du? Bei uns lautet die Frage dann immer: Wem bist du da? Wem gehörst du? Und dann lautet in meinem Fall die Antwort: Ich bin dem Hof Josef Fritz der Sinne. Und dann kam manchmal die Frage zurück: Und der? Und die Antwort lautete: Das war der Junge von Moritz Justsche. Und damit war alles gesagt. Das Moritz Justsche, Mutter meines Vaters, die kannte bei uns im Dorf jeder. David fragt also: Und was bedeutet meine Familie? Was bedeutet meine Abstammung? Was bedeutet meine Herkunft, dass du mich hierher gebracht hast, dass du mich so weit gebracht hast? Und wir sehen daraus eines. David, Gott kennt nicht nur dich durch und durch. Er kennt auch deine Vergangenheit und er kennt deine Herkunft. Anders ausgedrückt: Gott weiß, was in deinen Genen steckt. David, Gott hat dich gesehen in deiner Rolle als jüngsten Sohn deiner Familie. Gott hat dich gesehen auf den Feldern Bethlehems, wo du als Hirtenjunge die Schafe gehütet hast. Gott hat dich gesehen als einer unter ferner Liefen. Gott kennt dein Haus, Gott kennt deine Familie. Gott kennt deinen Vater Isai. Er kennt auch deine Urgroßeltern Boas und Ruth, von denen die Bibel berichtet. Und David, Gott kennt auch deine Ur-Urgroßmutter. Diese Ur-Urgroßmutter war jene Prostituierte aus Jericho. Und Gott kennt auch deinen Ahnen Juda, diesen Mann, der mit seiner Schwiegertochter Tamar geschlafen hat. Eine andere dunkle Geschichte aus dem Alten Testament. Gott kennt sie alle. Denn all diese Leute haben deine Identität geprägt. Und da gibt es so manche dunkle Geschichte in deiner Genealogie. Geschichten, die die Bibel schonungslos offen schildert. So wie die Bibel überhaupt schonungslos offen ist und schildert, wie es im Menschen aussieht. schockierend. Sicher, es gibt manche schöne Geschichte in der Bibel. Aber es gibt auch Geschichten, da krollen sich einem die Zehennägel hoch. Und es steht alles da drin. Und schildert eben schonungslos, wie es im Menschen aussieht. David, einige deiner Vorfahren haben äußerst kreativ gelogen, betrogen und so manchen krummen Dinger gedreht. David, das ist dein Haus. David, das ist deine Familie. David, das alles steckt in dir. Und jetzt machen wir einen Schwenk. Schauen wir weg von jenem David und schauen wir auf uns. Denn auch wir sind zu einem guten Teil das Produkt unserer Eltern und Großeltern. Aber ihr Lieben, entschuldigt uns das? Entschuldigt uns das wirklich, wenn da Dinge in unserem Leben schieflaufen? Entschuldigt das unseren Charakter? David konnte später, wo er eine Affäre hatte mit Bathseba und wo er deren Mann Uriah ans Messer geliefert hatte und dadurch zum Mörder wurde, das konnte er nicht damit begründen, das steckt einfach in meinen Genen. Und wie oft höre ich das von Menschen, die mir sagen, ich bin einfach so. Das steckt einfach so in mir. Als könnte man damit seinen Charakter entschuldigen. Zu einem anderen Großen im Reiche Gottes, und zwar im Neuen Testament, sagte der Herr Jesus Christus einmal, ich kenne dich. Ich kenne dich. Und in diesen drei Worten steckt all das drin, was ich eben geschildert habe. Ich weiß, wie es in dir aussieht. Ich weiß, was in dir kocht und was in dir rumort. Ich kenne die guten Seiten deines Lebens. Ich kenne aber auch die andere Seite. Ich kenne das alles. Ich kenne dich, sagt Jesus, Simon, Sohn des Jonas. Ja, ich weiß, was in dir steckt. Aber dann spricht Jesus weiter. Und er sagt, und ich werde einen Petrus aus dir machen. Ich kenne dich. Ich weiß, wie es in dir aussieht. Aber ich will etwas ganz, ganz anderes aus dir machen. Ich kenne dein Aufbrausen. Ich weiß, dass du manchmal schneller redest, als du denkst. Das weiß ich alles. Aber ich möchte dich zu einem Felsen machen. Ich möchte dich zu einer Säule machen für die christliche Gemeinde. Ich möchte dich zu einem Apostel machen, dessen Herzensanliegen ist, die gute Nachricht des Evangeliums zu verkünden. Und ich mache dich zu einem, der bereit ist, für mich in den Tod zu gehen. Ich mache einen Petrus aus dir. Was sagt uns das? Nicht unsere Vergangenheit ist entscheidend, sondern immer das, was Gott mit uns vorhat. Und ihr Lieben, egal wie wir heute Morgen hier sitzen, egal was wir mitgebracht haben, egal was in unseren Genen steckt, egal was es ist, was uns belastet und was, wenn der Film vor unserem geistigen Auge abläuft, uns zur Erschütterung bringt, egal was es ist. Jesus sagt, ich will etwas ganz, ganz anderes aus dir machen. Denn meine Kraft ist die Kraft der Auferstehung. Und in der Kraft der Auferstehung kann ich dich zu einem neuen Menschen machen. Und du hast keine Ahnung, was durch dich und durch dein Leben geschehen kann, wenn du dich mir anvertraust und mir es überlässt, an dir zu arbeiten und dich zu verändern. David, wer bist du? Haben wir gefragt. Wir haben gefragt, David, was bringst du mit? Und die dritte Frage lautet, David, was hat Gott denn mit dir vor? Vers 17, aber das war dir noch zu wenig, Gott. Darf ich dir eine ganz persönliche Frage stellen heute Morgen? Wie gehst du denn damit um, wenn deine Träume nicht dem Plan Gottes entsprechen? Das ist eine wichtige Frage. Wir haben unsere Träume, wir haben unsere Sehnsüchte, wir haben unsere Wünsche. Wir haben unsere Vorstellungen. Aber in Jesaja 55, Vers 8 und 9 heißt es, das spricht Gott. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Es kann alles ganz anders kommen. Es kann sein, dass Gott was ganz anderes mit dir vorhat, als du dir erträumst. Aber dann lass dir das eine sagen. Sein Plan ist immer der beste. Definitiv. Sein Plan ist immer der beste. Da hatte nämlich auch der König David so einen tiefen Wunsch gehabt. Und das war ein guter Wunsch. Ein nachvollziehbarer Wunsch. Sein Plan war, Gott einen Tempel zu bauen. Er sah nämlich seine äußere Situation. Inzwischen war er ja König geworden und er lebte in einem Palast und die Bibel spricht von getäfelten Wänden und ach, großartig, jetzt ist er der King, jetzt ist er in der Position und ihm geht's gut in seinem Palast, alles stimmt, alles bestens. Und nun denkt der König David über seine Situation nach und plötzlich kommt ihm eine richtige Erkenntnis. Er sagt, das geht doch nicht. Ich wohne in einem getäfelten Haus, alles prima, alles schön, alles bestens. Ich habe meine Schäfchen im Trockenen, wunderbar. Aber da ist dieses alte Symbol der Gemeinschaft mit Gott. Und dieses Symbol der Gemeinschaft mit Gott, das war jene Stiftshütte, die gebaut worden war, während Mose und das Volk Gottes durch die Wüste wanderten von Ägypten ins gelobte Land. Und sie trugen diese Bundeslade mit sich und wenn sie irgendwo nächtigten, dann wurde das Zelt aufgeschlagen, das man unter dem Begriff Stiftshütte kennt. Und das war dann eben der Platz der Stiftshütte. Und nun sagt sich der König David, das ist doch unmöglich. Ich bin in diesem wunderschönen Palast und hier ist dieses Symbol der Gemeinschaft mit Gott. Hier ist die Stiftshütte und die steht immer noch in einem Zelt. Stimmt. Da haut das mit den Verhältnissen nicht so richtig hin. Und deswegen entscheidet sich David, es muss ein Tempel gebaut werden. Richtig. Guter Plan. Und was passiert? Gott sagt nein. Gott sagt nein. Wisst ihr, das muss so ein Schock gewesen sein für David. Das können wir uns kaum vorstellen. Aber es ist eine Tatsache, dass eine gute Idee nicht notwendigerweise dem Willen Gottes entsprechen muss. Es ist nämlich auch immer die Frage nach unseren Motiven. Und unsere Motive sind manchmal so eine Mixtur von edlen Zielen auf der einen Seite und Eigennutz auf der anderen Seite. Auch das begegnet uns ziemlich oft in der Bibel. Zum Beispiel an der Stelle, wo das Volk Israel sagte, wir wollen einen König haben. Wie kamen sie auf die Idee? Sie sahen, dass all die anderen Nationen ringsum, die hatten so einen stattlichen König. Und das war auch der, der in Kriegszügen immer so voranbrechte, ja? Und die in pompösen Verhältnissen lebten. Und sie sagten, wenn die Völker alle so einen König haben, dann brauchen wir auch einen König. Denn wir wollen doch den anderen Nationen in nichts nachstehen. Und darauf gab ihnen Gott einen König. Ein Mann genannt Saul. Aber wisst ihr, Gott hatte schon einen Hintergedanken. Der eigentliche Plan Gottes bezog sich auf jenen David. Auf jenen David, von dem es in Apostelgeschichte 13 einmal heißt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Mit dem hatte Gott was ganz Besonderes vor. Also die Motive des Volkes Israel bei dem Wunsch nach einem König waren zweifelhaft. Und auch David selbst hatte manchmal Probleme mit seinen Motiven. Hier ist ein Beispiel. Wir lesen nichts davon, dass Gott gesagt hatte, er solle die Bundeslade nach Jerusalem holen. Er tat es trotzdem. Und schließlich kostete das einem Mann das Leben. Was waren die Motive Davids? Mag es sein, dass sein eigentliches Motiv der Wunsch nach Selbstverwirklichung war? Und so wollte David eben diesen Tempel bauen und musste dann erleben, dass Gott sagte Nein. Und es kam auch die Begründung. Die Begründung war, es war nicht wirklich dran. Ja, die Idee, einen Tempel zu bauen, war gut. Aber es war eben nicht der richtige Zeitpunkt. Ihr Lieben, das kann sehr gut der Grund für sogenannte unerhörte Gebete sein. Wir haben unsere Wünsche, wir haben unsere Sehnsüchte. Und Christen sind es gewöhnt, ihre Wünsche und Sehnsüchte im Gebet zum Ausdruck zu bringen. Und das ist gut so, das ist richtig so. Und sicher sitzen heute Morgen viele Leute hier. Und es wäre spannend, wenn wir das zusammentragen würden, die tollsten Gebetserhörungen erlebt haben, ich auch. Aber wisst ihr, nicht alle meine Gebete sind erhört worden. Und ich glaube, das ist gut so. Ich bin ja froh, dass ich nicht all die Frauen geheiratet habe, für die ich mal gebetet habe. Oh, was wäre das ein Fiasko. Meine Güte. Hast du Gott je dafür gedankt, dass er nicht all deine Wünsche erfüllt hat? Und jetzt kommt's. Gottes Pläne gingen weit über Davids Vorstellungen hinaus. Denn Davids Idee war gewesen, er wollte ein Haus für Gott bauen. Aber Gottes Plan war ein anderer. Gott baute unter anderem das Haus Davids. Und in Israel spricht man bis zum heutigen Tag von dem Haus Davids. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und was auch immer unsere Pläne sein mögen, Gott hat Größeres mit uns vor. Und eines soll David wissen, und du und ich auch. Gott hält seine Versprechen in jeder Lebensphase. Denn die Geschichte geht weiter. David, und das ist meine vierte Frage, David, weißt du, was dir die Zukunft bringt? Weißt du, was dir die Zukunft bringt? Vers 17, im zweiten Teil. Du hast über das Haus deines Knechtes auch von ferner Zukunft geredet. Wisst ihr, als David diesen Plan hatte, einen Tempel zu bauen, ein Haus zu bauen für Gott, er dachte in den Kategorien von Steinblöcken und Zedernholz. Aber vielleicht vermutete er in diesem Augenblick, dass sich hinter den Verheißungen Gottes viel mehr verbarg. Denn Gottes Sicht ging weit über David hinaus. Übrigens, der Tempel wurde gebaut, nur nicht von David. Der Tempel wurde gebaut von Davids Sohn, von Salomo. Bildlich gesprochen, David konnte für die Baupläne sorgen. Seine Idee war wirklich gut. Aber die Verwirklichung, die lag dann eben bei Salomo. Und wisst ihr, was so interessant ist? Als da Salomo schließlich diesen Tempel gebaut hatte, da gibt es einen wunderschönen Satz in der Bibel. Da heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Erfüllte das Haus. Und zuvor hatte Gott zu David gesagt, dass dieser Tempel gebaut wird. Und er sagte, und ich werde dein Königreich bestätigen, ewiglich. Hoppla, ewiglich. Heute regiert in Israel kein König, David. Was heißt dieses ewiglich? Zu hören, dass das Königreich ewig bestehen wird, das muss toll gewesen sein. Aber dann, schon unmittelbar nach dem Tod von Davids Sohn Salomo, zerfiel das Königreich. Aus, Ende. Nein, die Verheißung Gottes war, der Tempel wird gebaut, der wurde gebaut. Das Königreich zerbrach. Und dennoch stimmt das, was Gott gesagt hat. Ich werde sein Königreich bestätigen, ewiglich. Warum? Weil sich hinter den Verheißungen Gottes viel mehr verbarg. Gottes Sicht ging eben weit über David und Salomo hinaus. Und David konnte nicht ahnen, dass knappe 1000 Jahre später da kranke und belastete Menschen in Israel sein würden. So wie jener Blinde zum Beispiel, der am Stadttor von Jericho saß. Wir kennen sogar seinen Namen, er hieß Bartimäus. Und als dieser Bartimäus dann hörte, dass Jesus in der Nähe war und bereit war, durch dieses Stadttor zu gehen, vor dem er dort saß, da rief dieser Bartimäus, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. 1000 Jahre später, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wisst ihr, diese Verheißung, die Gott David gegeben hat, diese Prophezeiung, ging eben weit, weit, weit in die Zukunft und bezog sich auf diesen Jesus, auf den sich Gottes Verheißungen des Alten Testamentes konzentrierten. Und er ist derjenige, der schließlich das Haus Gottes vollenden würde. Maria, die Mutter Jesu, stammte aus dem Geschlecht Davids. Und zwar aus der königlichen Linie durch Davids Sohn Salomo. Und deshalb hat Jesus aufgrund seiner Abstammung, die Bibel nennt das nach dem Fleisch, rechtmäßig Anspruch auf den Thron seines Vaters David. Nur, dass Jesus sein Reich ganz anders baut und sein Tempel ganz anders baut, als David sich das vorgestellt hat. Nicht aus Steinen und nicht aus Zedernholz. Sondern dieser Jesus baut auch heute noch seine Gemeinde. baut eben dieses Haus, das nicht aus Steinen gebaut wird. Ein Haus bestehend aus Menschen, die durch das Blut Jesu Christi, der am Kreuz für uns starb, reingewaschen worden sind. David, die Zukunft bringt Jesus. Die Zukunft bringt Jesus. Und in vielen seiner Psalmen schildert David, was die Zukunft bringt, ohne dass er sich's vorstellen konnte, inspiriert durch den Geist Gottes, bis hin, dass David die Kreuzigung schildert. David, die Zukunft bringt Jesus. Und weißt du, David, das gilt eben nicht nur für dich, sondern es gilt jedem, der durch Jesus Christus zur Familie Gottes gehört. Und jetzt möchte ich wieder die persönliche Frage stellen. Weißt du, was deine Zukunft bringt? Weißt du es? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann gehörst du zu Gottes Familie. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hat dein Leben ein Ziel und deine Zukunft heißt Jesus. Und wenn uns die Gedanken an die Zukunft Sorgen bereiten, wenn wir uns fragen, wohin galoppiert denn unsere Nation, wenn wir uns fragen, was wird aus Europa, was wird aus dieser Welt, wenn wir realisieren, dass die Welt ein Pulverfass ist, das jeden Moment explodieren kann, dann muss uns das keine Angst machen, wenn unsere Zukunft Jesus heißt. Und deswegen ist die Frage heute Morgen, gehörst du zu seiner Familie? Weißt du, was deine Zukunft bringt? Und es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, meine Zukunft heißt Jesus, was auch immer kommen mag. Gott hat einen Platz für uns bereitet im Himmel. David, wer bist du? So haben wir gefragt. Wir haben gefragt, David, was bringst du mit? Die dritte Frage war, David, was hat Gott mit dir vor? Und dann die Frage, David, weißt du, was die Zukunft bringt? Aber es gibt noch eine fünfte Frage. Und die fünfte Frage ist, David, weißt du eigentlich, wie Gott dich sieht? Im dritten Teil von Vers 17 heißt es, da sagt David, du hast mich ausersehen inmitten des Menschengeschlechts und hast mich hoch erhöht, Herr Gott. In einer modernen Bibelübertragung in der Hoffnung für alle heißt es, du redest mit mir wie mit jemandem, der etwas ganz Besonderes ist. Ich liebe diese Übersetzung. Gott, du redest mit mir wie mit jemandem, der etwas ganz Besonderes ist. Nein, ihr Lieben, David war kein Heiliger. Er war kein Heiliger. Und das wird in seiner späteren Lebensgeschichte, zum Beispiel diese Affäre mit Bathseba und der ganze Mist, der damit zusammenhängt, noch überdeutlich zum Vorschein kommen. Und doch sieht Gott ihn als etwas ganz Besonderes an. Doch nennt die Bibel ihn einen Mann nach dem Herzen Gottes. Wisst ihr, das ist unfassbar. Aber Gott sieht in mir den Menschen, den er haben möchte. Da ist der Uli, der auch hin und wieder Mist baut. Und dem es hinterher leid tut. Und manchmal bis in die Nacht hinein gequält ist von Gedanken. Gott sieht in mir den Menschen, den er haben möchte. Paulus schreibt einmal an die Kolosser, Kolosser 2, Vers 10. Ihr Kolosser, ihr Menschen, ihr ganz gewöhnlichen Menschen, das waren Menschen wie du und ich. Er schreibt, ihr seid vollkommen in Christus. Ihr seid vollkommen in ihm. Und ich ahne, wie die Kolosser gesagt haben, ja, mir das stimmt doch gar nicht. Ist doch gar nicht wahr. Ich bin doch alles andere als vollkommen. Dann muss ich uns sagen, Gott sieht uns mit ganz anderen Augen. Es stimmt unserem jetzigen Zustand nach, sind wir alles andere als vollkommen. Ihr Lieben, ich kann euch sagen, es sitzt kein vollkommener Mensch hier heute Morgen in diesem Gottesdienst. Und doch sieht Gott uns so. Er sieht uns durch Christus. Und da ist auf der einen Seite unser sündiger Zustand. Und auf der anderen Seite ist da unsere Stellung. Und es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen Zustand und Stellung. Unser Zustand ist, dass wir sündige Menschen sind. Unsere Stellung bei Gott heißt vollkommen in Christus. Was sagt uns das? Das sagt uns du und ich. Wir sind etwas ganz Besonderes, was unsere Stellung bei Gott anbelangt. Und übrigens, es gibt da einen theologischen Begriff, den kennen die meisten von uns recht gut. Und der Begriff heißt Heiligung. Was ist denn Heiligung? Das ist ganz einfach gesagt. Heiligung heißt, dass wir von unserem Zustand, unserer Stellung bei Gott näher kommen. Das ist geistliches Wachstum. Das ist Heiligung. Von unserem Zustand, unserer Stellung bei Gott immer näher kommen. Aber wir müssen aus der Vergebung leben. Von David heißt es am Ende seines Lebens, dass er zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hat. Ist das nicht eine großartige Zusage, wenn man das von einem Menschen sagen kann? Wenn man von dir und mir sagen kann, wir haben zu unserer Zeit dem Willen Gottes gedient. Wenn das mal auf unserem Grabstein stehen könnte, ne? Möge Gott es schenken, dass man das auch von uns sagen kann. Und in Vers 18, und damit komme ich zum Schluss, sagt David, was soll ich sagen? Das ist so menschlich, ne? Wir würden heute sagen, da fällt mir nichts mehr ein. Da bin ich einfach platt. Ich bin gebügelt. Ich kann nur noch staunen. David sagt, was soll ich sagen? Du kennst deinen Knecht. Darüber staunt David. Und Bonhoeffer hat es am Ende seines Gedichtes, Wer bin ich, so ausgedrückt. Er sagte, wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Ob du dich wirklich kennst, ob ich mich wirklich kenne, tut gar nicht viel zur Sache. Entscheidend ist, dass wir Gott kennen. Und wenn du Gott kennst als deinen Erlöser, wenn du Gott kennst als den, den er frei gemacht hat von seiner Schuld, so wie John Newton, als er Amazing Grace schrieb und das zum Ausdruck brachte, und du zu seiner Familie gehörst, du kennst Gott. Wer ich auch bin, sagt Bonhoeffer, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Und wenn heute jemand unter uns ist, der das noch nicht sagen kann, sich aber danach sehnt, zu Gottes Familie zu gehören, dann lass uns ein Gespräch haben über diese Dinge. Oder ein Gespräch mit einem der Mitarbeiter dieser Gemeinde. Oder du kannst auch ganz individuell in der Stille zu Gott reden und sagen, Herr, hier bin ich. Es tut mir leid, dass da auch Mist in meinem Leben ist. Vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben. Mach du mein Leben neu. Und dann gehörst du zu Gottes Familie. Und du kannst sagen, ich kenne ihn. Gott segne euch. Amen.